Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Heute wieder mal mit Special Dashel Guest.
Basti ist auch mal wieder dabei.
Du sagst jetzt mal einen Satz dazu, der sich absolut grammatikalisch sowas von nicht einfügt.
Deswegen ja, dann ist auch ein Gedächtnis bleiben.
Nein, gar nicht, das ist nicht mit Absicht, das ist einfach, du kannst nicht besser. Ne gut, also mir starten
mal. Das wird mal schon kritisiert, obwohl man freundlicherweise dabei ist.
Hallo, sei froh, dass ich dich mal wieder einlade, sag du.
Nee, die Leute gut. Haben mich vermisst, gib's zu.
Ja, manche haben schon gefragt.
Ja, sag ich.
Deswegen habe ich dich ja wieder mal eingeladen, notgedrungen. Nee, wir freuen uns natürlich sehr,
Alpha, wir werden gemobbt.
Diese Episode heute zu zweit zu machen. Ich hoffe, ihr hört Alpha im Hintergrund nicht. Der ist noch sehr am Arsch von unserer Morgenspazier-Pipi-Kaka-Runde. Und ja, naja, gut, wir haben jedenfalls eine Fragerunde heute tatsächlich mit sehr vielen verschiedenen Themen, die ich einfach wie immer ganz sporadisch und spontan aussuchen werde. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit einem großen anderen Thema rein, und zwar hat jemand gefragt bezüglich Thema Eifersucht. Sie hat jetzt nicht mehr dazu geschrieben, eine genaue Frage dazu, aber ich glaube, das Thema Eifersucht ist ein sehr, sehr riesengroßes Thema. Ich würde mal sagen, wir beziehen es vielleicht auch mal auf unsere Beziehung so. Soll ich anfangen oder willst du anfangen?
Ladies first.
Okay, also wir haben überhaupt keine Eifersucht in unserer Beziehung, das finde ich auch sehr wichtig und richtig. Ich habe es früher tatsächlich oft anders erlebt und fand das immer irgendwo so extrem negativ, habe ich das halt aufgefasst, so, weil für mich ist es so etwas, als ob jemand mir nicht vertrauen würde oder keine Ahnung, früher dann so Sprüche gehört hast wie, ja, dir vertraue ich schon, aber der anderen Person halt nicht oder so, ne, wo ich mir denke, so, es reicht, wenn du einer Person vertraust, ne, weil wenn die eine Person, der du vertraust, keinen Scheiß baut, dann kann auch nie irgendwie was passieren, so. Dementsprechend, ja, finde ich, gehört einfach Eifersucht nicht in eine Beziehung, auch, gibt das Wort gesunde Eifersucht in Anführungsstrichen, so. Auch das sehe ich irgendwo, ehrlich gesagt, sehr kritisch, weil ich mir eher viel mehr denke, Eifersucht kommt viel mehr, wenn man von sich selbst eigentlich immer so viel Selbstzweifel hat, dass man immer denkt, der Partner findet jemand Besseres so. Und wenn man Angst hat, dass die andere Person jemand Besseres findet, dann bin ich viel mehr eifersüchtig, weil ich einfach auch vielleicht meinen eigenen Wert selber so gar nicht erkannt habe, ne? Dementsprechend finde ich es einfach wichtig, dass man in diesem Bezug, wenn man da Probleme hat, jetzt selber zum Beispiel der eifersüchtige Mensch ist, dass man einfach auch an sich und seiner Art so arbeitet und versteht so, wie viel man selber auch als Mensch wert ist, und das hat gar nichts damit zu tun, dass man jetzt vielleicht der perfekte Partner in Anführungsstrichen ist und nie Fehler macht oder so, ne? Also so jemanden werden wir nie finden, aber dass man aber trotzdem sieht, so was man als Mensch wert ist und dass man ja einfach zum Beispiel ehrliche Absichten hat, dass man seinen Partner unterstützt, für ihn da ist und so weiter und einfach selber mal ein bisschen daran sich übt, auch zu sehen, wie viel man selber wert ist und das, was man gibt. Und wenn man dann mal verstanden hat, dass diese Beziehung, die sollte ja eigentlich auf Gegenseitigkeit beruhen, ne? Also im Prinzip sollte jede Person eigenständig, ich will jetzt nicht sagen nur, dass man eigenständig gut leben kann, sondern einfach auch glücklich sein kann mit sich allein. So, und dann ist die Beziehung ja zu zweit eigentlich nur so die Kirsche auf der Sahnehaube, Sahnetorte, wie sagt man das? Sag mir schnell, du hast das Mikro nicht mal im Mund.
Ja, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, sagt man immer so.
Ja, ja, genau. Das finde ich ist schon wichtig, dass es grundsätzlich so aufgebaut ist, sagen wir es mal so, weil dann ist man auch gar nicht so abhängig von seinem Partner in dem Sinne, dass der irgendwie so eine Macht über einen hat, wie man sich fühlt, wie man, was man von sich denkt und so, ne? Früher, als ich auch noch nicht so gedacht habe, war das auch ganz oft so, dass wenn man mir halt irgendwie das Gefühl gegeben hat, dass ich was falsch gemacht habe und dass ich der Fehler bin, so wie ich es aus meiner Kindheit auch kannt habe, so, dann bist du ganz anders in der Beziehung, weil du viel mehr in eine Abhängigkeit rutschst von der Person, die dich mit deinen Gefühlen einfach kontrollieren kann, weil du selber keine Ahnung hast, wie viel du eigentlich auch wert bist, ne? Und deswegen finde ich so, dass Eifersucht eigentlich, wenn man selber der eifersüchtige Part ist, einem viel mehr zeigt, dass man an etwas arbeiten sollte, was in sich selber erstmal stattfinden sollte, außer wenn die andere Person einem natürlich jetzt, wie soll ich sagen, wie heißt das Wort, was ich suche? Gründe dafür gibt, sagen wir es mal so, dann ja, ist es sowieso schon für mich ehrlich gesagt fragwürdig, ob ich überhaupt so eine Beziehung führen wollen würde, oder ich wäre eher der Mensch, so, es ist mir dann halt einfach schade um meine Zeit, ne? Also wenn ich eine Beziehung habe, dann habe ich wieder eine ordentliche Gescheide, bei der man weiß, um was es geht, um was so das Ziel ist, wie wichtig die andere Person ist, und dann gibt es nicht, ich schaue nach links und rechts so, und wenn schon, dann ja, hast halt nach links und rechts, schau dich dann in der Mitte, dann bin ich halt auch weg, ne? So, genau, dann hast du mal.
Nach dem Referat schmeiße ich mal was ein.
Hallo. Du hast gesagt, Ladies first.
Ja, ist alles okay. Ich sage immer, Eifersucht entsteht dann, wer mit Eifer nach irgendwelchen Gründen sucht, um die Beziehung entweder zu behindern oder wer halt nach Gründen sucht, weshalb was sein könnte. Wie meine Frau schon so schön gesagt hat, liegt es daran, wenn man selber entweder unsicher ist oder halt, ich sage immer, gesellschaftlichen Themen leider nachgibt. Und gesellschaftlichen Themen meine ich einfach, weil man sich dann irgendwie mit Fernsehen und Co. so geschädigt hat, dass man gefühlt in jeder Situation sucht, was könnte besser sein, wo könnte was Besseres sein, etc. Konsumgesellschaft sei Dank haben wir das eh gelernt, dass wir gefühlt alles haben können innerhalb von Minuten, und sowas wie Online-Dating hat das natürlich nicht besser gemacht, dass man nicht mal mehr heutzutage an der Beziehung arbeitet, sondern entweder schnell austauscht in jeglicher Hinsicht oder halt, wie gesagt, nach Gründen sucht, weshalb was schieflaufen könnte. Man behindert sich eigentlich selbst und manipuliert sich selbst, dass eine Beziehung nicht werden kann. Und das ist nicht ein männlicher oder weiblicher Part, sondern da gehören immer zwei dazu. Und dieser schöne Spruch mit ich bin nicht eifersüchtig, weil ich dir nicht vertraue, sondern den anderen drumherum nicht, hat meine Frau auch schon so schön gesagt. Es gehören immer zwei Leute dazu. Wer sich auf andere Sachen oder andere Leute zum Beispiel einlässt, ist auch in Anführungszeichen dann derjenige, der die Beziehung manipuliert, dass sie nicht klappen kann. Und dann ist schon alleine ein Grund gegeben, dass eine Beziehung nicht sein sollte, weil wenn man mit seinem Partner wirklich glücklich, zufrieden ist und auch offen kommuniziert über jedes Thema, sollte da eigentlich kein einziger Grund auftauchen, was man nicht, sage ich mal, besprechen und lösen kann. Weil das sind eigentlich, finde ich, immer nur Herausforderungen in der Beziehung, wenn irgendwas, sage ich mal, nicht perfekt läuft oder irgendwelche Gründe gibt, dass es Situationen gibt, die einem aufstößen, zum Beispiel Streitigkeiten gibt, wenn jemand nicht gleich seine Sachen wegräumt oder sowas, dann ist das, wie gesagt, ein Grund, dass man da sucht, dass man die Beziehung behindert, in Anführungszeichen, weil man einfach nicht drüber spricht. Und wenn man über solche Sachen spricht und das löst und auch, sage ich mal, sich auf einen anderen Menschen mit einlässt und ein Wir bildet, also eine, sage ich mal, gesunde Beziehung ist ja nicht nur ein Ich und Du, sondern wirklich ein Wir, dann würde man auch die Eifersucht in den Griff bekommen, indem man einfach über solche Themen redet. Natürlich klingelt es jetzt wieder, ich werde dann
dementsprechend kurz danach gucken. Ich übernehme dabei mal. Eifer, leg dich hin. Platz. Mach am besten die Tür zu. Ja, jedenfalls, was wollte ich noch dazu sagen? Also es ist auch Eifer. So, jetzt mussten wir wirklich leider kurz unterbrechen, es kam eine Lieferung. Also, was auch noch ganz wichtig zu sagen ist, ist, dass heute, bei der heutigen Gesellschaft arbeitet man halt nicht mehr am Problem. So, es wird halt alles immer gefühlt weggeworfen und ausgetauscht voll schnell, ne? Und das ist halt etwas, was ich denke, was die Generation früher halt einfach, ja, bestimmt auch in manchen Fällen vielleicht gezwungenermaßen aus gesellschaftlichem Druck in eine andere Richtung besser gemacht hat, aber dennoch halt irgendwo auch zielführender ist, ne? Weil man kann halt nicht, nur weil es einmal ein bisschen schwer läuft, wieder was Neues anfange. Oder was auch ein großes Problem ist, dass heutzutage einfach viele gar nicht mehr die Beziehung so an sich zu schätzen wissen, weil es halt irgendwann Alltag wird im Sinne von, ja, es wird halt vieles normal, man sieht halt vieles gar nicht mehr so wie am Anfang oder so, ne? Und da habe ich letztens auch sowas Intelligentes gelesen, wo ich mir gedacht habe, das stimmt einfach voll, ne? Weil man ja oft sagt, so, ja, wenn man länger zusammen ist, ne, dann ist halt, ja, man gewöhnt sich halt an alles, wird halt alles irgendwo Alltag und langweiliger und so und halt nicht mehr so wie am Anfang einer Beziehung. Und das Ding ist, klar, so aus Verliebtheit wird halt, das wird halt eher später Liebe, so, ne? Also Schmetterlinge fliegen nicht für immer in deinem Bauch rum, so. Und wenn Basti heute reinkommt, dann, ja, jetzt keine Schmetterlinge mehr, so. Und ich denke, das ist auch völlig normal, aber was halt wichtig zu verstehen ist, ist, dass so eigentlich die Beziehung wird dann viel schöner und viel besser, je länger man zusammen ist, weil man halt etwas aufbaut, was nur Zeit einem schlussendlich schenken kann, was nur durch Zeit aufgebaut werden kann. Und was halt bei ganz vielen auch der Fall ist, so ist, dass man halt, eine Beziehung wird halt normaler, weil man halt sich auch selber nicht mehr so viel Mühe gibt. Und wenn man mal vergleichen wird, wie man eine Beziehung am Anfang angegangen ist, wie man sich vielleicht für den Partner schick gemacht hat, wie man vielleicht überlegt hat, boah, was könnte man jetzt zusammen machen, oder sich extra mehr Zeit genommen hat, sich voll gefreut hat, wenn derjenige zu einem kommt und man Zeit miteinander hat, wird halt so, ja, es ist normal, dass der am Abend heimkommt. Klar, freut man sich noch, ne? Aber ja, man gibt sich auch vielleicht nicht mehr so viel Mühe und man macht gar nicht mehr so viel Sachen zu zweit. Und am Anfang hat man einem noch, weiß nicht, Tür aufgehalten und den Stuhl hingeschoben. Und irgendwann werden halt solche kleinen Gesten halt auch weniger. Und am Schluss ist nicht so, dass sich das einfach anders anfühlt, sondern wir als Menschen auch einfach weniger investieren und weniger tun und uns nicht mehr so viel verhalten wie am Anfang einer Beziehung. Und das ist schlussendlich das, was dazu führt, dass man sagt, so, ja, es ist irgendwie anders geworden. So, ja klar, weil wir uns halt einfach auch anders verhalten. Und ich glaube, das ist schon auch einfach wichtig, dass man das immer wieder reflektiert. Also klar, Beziehungen verändern sich über Laufe der Zeit. Das ist ja auch gut, ne? Das ist ja auch das Schöne, was man dadurch gewinnen kann. Aber vielleicht nochmal zum Zurückkommen auf das Thema Eifersucht. Ich finde, das hat in einer gesunden Beziehung nichts verloren. Auch keine gesunde Eifersucht in dem Sinne, weil wenn ich meinem Partner vertraue, dann vertraue ich ihm fertig, dann kann der machen und tun, was er will. Dann muss ich den nicht kontrollieren, dann muss ich nicht alles wissen, weil so, wisst ihr, wie ich meine, so, wenn nicht mal dieses Grundvertrauen da ist, so, wie willst du dann miteinander zusammenwohnen, jetzt bei uns zum Beispiel, zusammenarbeiten und ne, man muss sich aufeinander verlassen können und ich finde, das ist so das Allerwichtigste für eine Beziehung, so dieses Grundding, wenn das nicht da ist, dann, auf was willst du dann später schlussendlich aufbauen können?
Da bin ich nicht ganz mit dir einer Meinung.
Aha.
Wer eifersüchtig ist, natürlich hat das nichts in einer Beziehung zu suchen, aber wer eifersüchtig ist...
Ich war auch eifersüchtig früher.
Ja, der eifersüchtige Part sollte aber dann das als in Anführungszeichen Chance zur Selbstreflexion geben, um an sich zu arbeiten.
Das ist doch das, was ich gerade am Anfang gesagt habe.
Ja, deswegen jetzt hast du wieder konträr zu dir gesprochen, deswegen wollte ich das nochmal erwähnen.
Ja, aber deswegen hat sie am Schluss trotzdem in einer gesunden Beziehung nichts verloren. Klar kann es da sein, aber dann muss man eben dran arbeiten, weil man dann verstehen muss, woher diese eigene Unsicherheit kommt, die in Eifersucht mündet. Außer, genau. Wie gesagt, das habe ich ja auch gesagt, es kommt durch wirklich Gründe, die man bekommt, dann, ja.
Ja, dann das wollte ich nur noch mal als Revue oder als Resümee aus der ganzen Sache ziehen.
Ja, aber dann bist du ja trotzdem meiner Meinung.
Ja, aber nicht ganz.
Hauptsache, dann haben wir irgendwas gesagt. Sag du. Ja gut, dann würde ich sagen, wir wollen jetzt hier noch ewig verquatschen.
Dann tut man gleich wieder weitergehen. Such mal ein schönes Thema wieder raus. Ja. Weil sonst haben wir nur ein Referat über Eifersucht. Eben. Und das wäre schade drum.
Lass mich mal schauen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das haben wir tatsächlich schon öfters. Da müsst ihr andere Couple-Folgen anhören von uns zu zweit. Da haben wir schon öfters mal drüber gequatscht gehabt. Aber ich glaube, das ist sehr interessant. Was sagt ihr zum Thema Sterilisation der Frau bezüglich Muskelaufbau, Gewichtszunahme? Also, grundsätzlich, also ich würde jetzt mal gar nicht auf das Thema drauf eingehen, so warum man das für sich machen möchte. Wenn das für jemand richtig ist, dann go for it, so. Aber ich muss sagen, ich glaube, es wird dich definitiv jetzt nicht so in dem Sinne hindern, wie zum Beispiel eine Pille dich hindern kann, ne? Weil eigentlich sind es ja die weiblichen Hormone, die einen bezüglich Muskelaufbau und so weiter, ich will nicht sagen hindern, ne? Also die sind natürlich auch sehr wichtig, auch der Mann hat weibliche Hormone, aber im Endeffekt sind es ja die männlichen vorrangig, die unsere Muckis aufbauen und uns helfen, da einfach voranzukommen, ne? Dementsprechend ist eben auch genau eben die Pille, da habe ich eine eigene Episode dazu, eigentlich das komplette Gegenteil, was die eigentlich in uns bewirkt, ne? Es ist vielmehr einfach dieses Weibliche im Sinne von, dass man eben auch einfacher mehr Fett einlagert, mehr Kurven, ne? Eben auch so genug genährt ist für eine Schwangerschaft, blablabla, alles Themen und so weiter, die mir eigentlich, wenn wir jetzt Muckis aufbauen wollen, beziehungsweise eine schön definierte Form erreichen wollen, je nachdem, wo man halt hin möchte, ne, eigentlich oft doch das komplette Gegenteil so. Dementsprechend, klar, wenn du sterilisiert bist, wirst du halt gewisse Hormone nicht mehr so bilden, ne? Weil, ja, geht halt einfach nicht. Aber am Ende wird es sich jetzt nicht so hindern, dass du wirklich da jetzt sagst, okay, da, ne, also nicht mal die Pille ist so, dass man sagen kann, wegen der schaffst du überhaupt gar nichts und du kommst gar nicht voran. Nee, definitiv nicht. Also, natürlich kommt jeder ohne Pille deutlich besser voran. Ganz klar, ein normal funktionierendes Hormonsystem ist schon was sehr Wichtiges und Richtiges. Aber jede Frau erlebt es eigentlich sowieso, eine Sterilisation halt im späteren Alter, wenn halt die Hormone von selber absacken und irgendwann halt, ja, in gewissen Bereichen einfach so tief sind, dass man halt eben nimmer schwanger werden kann, ne? Und es ist vielmehr diese Übergangsphase eigentlich in den Wechseljahren, die schwer ist, ne? Dann, wenn die Hormone eben verrückt spielen und jeder sagt, boah, ne, hier geht was hoch, da geht was runter und so. Diese Schwankungen sind für den Körper nicht immer das Schwere, was mit zum Beispiel Wassereinlagerungen, Trägheit, Müdigkeit und so weiter verbunden ist. Aber das per se auf einem gewissen anderen Norm dann zu sein und sich da zu setteln, das ist dann eigentlich wieder voll okay, ne? Weil der Körper halt einfach dann auf dieser Norm drauf ist so. Dementsprechend würde ich mir da tatsächlich weniger Gedanken machen, wie wenn ich sogar die Pille nehmen würde. Genau. Du? Ja, das ist ja auch ein Frauenthema.
Ja, ist ja alles okay. Im Grunde genommen, wenn man sich den Eingriff anschaut, ist ja die Sterilisation einer Frau, du kannst mich natürlich korrigieren, wenn ich falsch liege, die Durchtrennung vom Eileiter. Also im Sinne dieses ganzen Eingriffes passiert eigentlich mit den Eierstöcken gar nichts. Die produzieren ja
komplett normal. Manchmal lassen sich auch die komplette Gebärmutter rausnehmen.
Ja, das ist schon anderes. Krass. Das ist dann schon was Krasses, aber im Grunde genommen hat das keine direkte Auswirkung auf den Hormonhaushalt, weil die Eierstöcke ja ihre Funktion weiterhin, sage ich mal, ausführen können. Und dadurch produziert man weiterhin die weiblichen Hormone und auch entsprechend Progesteron, Testosteron ist trotzdem im Körper vorhanden und es läuft alles relativ normal, weil man braucht halt einen gesunden, sage ich mal, ausgeglichenen Wert von Östrogen, Progesteron und Testosteron, dass sowohl auch Fettverbrennung, alles drum und dran im Körper normal funktioniert. Das Einzige, wo ich auch meiner Frau zu 100% recht geben muss, ist eigentlich, dass es eine, sage ich mal, weniger schlimme Auswirkungen auf den Körper hat als eine hormonelle Verhütung, sei es eine Hormonspirale oder entsprechend, sage ich mal, eine Pille ist.
Also gib ich kann mehr noch, das ja, Pflaster und Spritze und
mir ging es jetzt erstmal um die kleineren Sachen.
Also nee, ich wollte es nur dazu sagen.
Ja, es gibt tausende Verhütungsmethoden, die über Hormone funktionieren. Im Grunde genommen ist dann das Thema bloß, wenn du hormonell verhütest, hast du meistens das Problem, dass natürlich dein Hormonhaushalt dann so unausgeglichen ist, dass es teilweise bei vielen Leuten sogar so einem sogenannten Hormonbauch führen kann. Das hat dann mit Verdauung, Bereitstellung der verschiedenen Darmbakterien und Co. zu tun, weshalb dann der Unterbauch bei einer Frau, sag ich mal, unangenehm wachsen kann in der Form, dass man den über eine normale Diät in dem Sinne eigentlich nicht wegkriegt. Deswegen, man kann immer dann auch über Blutwerte und Co. natürlich vieles machen, aber um auf die vorherige Frage zurückzukommen, eigentlich eine Sterilisation macht dann nicht viel aus, wenn man dann zum Beispiel beim Mann den Eingriff sieht, wie man zum Beispiel eine Vasektomie hat. Das kann wiederum schon eine Auswirkung haben, weil dann die, sag ich mal, Hoden anders funktionieren als vorher und nicht mehr so viel Testosteron bilden. Aber beim Mann kann man eher, sag ich mal, hormonell gegenarbeiten durch eine TRT nennt sich das, Testosteronersatztherapie. Und das geht halt bei einer Frau nicht. Bei einer Frau kann man so in dem Sinne keine Hormone in der Hinsicht dazu addieren im Bereich Testosteron, wodurch dann...
Ja, das ist aber das Ding, das fehlt uns ja auch nicht. Also nur durch die Sterilisation verlierst du ja nicht auf einmal deine Testosteronwerte als
Darauf
Frau.
Darauf wollte ich gerade den Bogen zurückspannen, aber meine Frau ist ungeduldig. Und sie hat ja recht, wir müssen ja auf den Punkt kommen. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht zu weit gehe. Aber wie gesagt, normal hat man da keine Auswirkungen. Auch wenn du eine Gebärmutterentfernung hast, hast du in dem Sinne meistens nicht unbedingt ein großes Problem. Du solltest bloß regelmäßig dann zur Kontrolle gehen, weil das Thema ist, dein Progesteron kann abfallen, kann aber auch extrem steigen, weil natürlich dann der Hormonhaushalt sich ein bisschen anders dargibt, als er vorher ist, weil dann die Produktion durch, sage ich mal, die fehlende Gebärmutter anders stattfindet. Aber normal muss dir das dein Arzt dann auch entsprechend sagen.
Ja, und das ist schon sehr, also was ich jetzt nur mitkriegt habe von Leuten, die ich kenne, schon sehr hart, ne? Also die haben schon wirklich krasse Schmerzen, monatelang danach noch und so, und bis wieder einsteigen kannst in Sport und so, also gibt natürlich unterschiedliche Gründe, warum das jemand machen lässt oder machen lassen muss vielleicht sogar, wäre jetzt aber so eins der letzten Dinge, die ich tatsächlich machen würde, weil, ja, ich, so nicht nur wegen den Schmerzen, sondern ich meine, so ein ganzes Teil raus,
Thema, weshalb Leute meistens dann zunehmen, die denken dann immer, das liegt am Hormonhaushalt, nein, weil du einfach deine, sag ich mal, unterbewusst deine Gewohnheiten und vor allen Dingen auch ein OP ist immer ein Eingriff in den Körper, weshalb der Wasserhaushalt und Heilungsprozesse anders stattfinden und ein Heilungsprozess auch bei einer kleinen OP kann bis zu 1,5 Jahre dauern, dass sich das Gewebe zu 100% erholt und dann auch diese ganzen, sag ich mal, Versorgung über Blut etc. wieder normal stattfinden, wodurch dann auch der Wasserhaushalt und dementsprechend der ganze Haushalt drumherum mit Verdauung und alles drum und dran wieder zu 100% nochmal funktionieren. Deswegen kann eine Zunahme schon normal sein, ist aber dann nicht eine reine Fettzunahme.
Gut, da würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Und zwar lieber Bulky Body oder definierter. Ich denke, das Wichtigste ist vorweg, bevor ich diese Frage überhaupt beantworte, dass man für sich selber überhaupt mal realisiert, wie das Ziel, was man eigentlich optisch hat, schlussendlich auf eine gesunde Art und Weise für sich persönlich realisierbar ist. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich finde einen definierten Bauch schön, ich finde natürlich eine gewisse Grunddefinition schön, ich finde es aber auch schön, einen toll trainierten Po dazu zu haben, dann haben wir schon etwas, was eigentlich die meisten sagen, ey, da gehe ich voll mit dir, ne? Finden wir eigentlich doch, die meisten finden das eigentlich sehr anstrebenswert. So, jetzt ist aber das Ding, ich zum Beispiel habe von Natur aus nicht mal Fett am Arsch, gar nichts, ne? Also es ist wirklich, ich habe da einfach leider, ich bin da nicht gesegnet, was das angeht. Das heißt, es wird mich erstmal Jahre kosten, überhaupt eine Kiste da hinten aufzubauen. Jahre, in denen ich sagen kann und sagen muss, okay, ich werde da nicht definiert sein und ich werde da keinen so krass flachen Bauch haben, wie ich es vielleicht gerne haben wollen würde, weil, wenn ich eben versuche, diesen krass flachen Bauch und diese Definition zu halten, bin ich nie im Überschuss, mache nie einen Aufbau und werde da hinten in dem Fall niemals eine Kiste aufbauen. So, haben wir das Szenario, was ich eigentlich jahrelang erlebt habe, wo ich euch so viele Bilder schon gezeigt habe, wo ich jahrelang jeden Tag ins Gym gerannt bin, jeden Tag meine Proteine gedeckt habe und am Schluss trotzdem nicht vorankommen bin, weil eben wie gesagt, dieser Aufbau etc. nie stattgefunden hat. Und am Schluss schlittert man halt ganz oft von einer Essstörung oder einem essgestörten Verhalten ins nächste, von Bewegungsdrang über Sportsucht. Dann nimmt man dann wirklich schon sehr vieles mit Volumenessen. So viele Dinge, über die ich hier im Podcast einfach schon gequatscht habe. Und dementsprechend finde ich es erstmal das Allerwichtigste. Und das ist etwas, was die meisten eben für sich gar nicht wirklich realisiert haben, dass zwischen ihrem aktuellen, da wo sie aktuell stehen, zwischen Punkt A und Punkt, weiß nicht, Z, irgendwo, wo sie gerne mal hinwollen, unfassbar viele Buchstaben dazwischen kommen als Zwischenschritt und Zwischenreise, was überhaupt gemacht werden muss, um schlussendlich zum eigentlichen Ziel kommen zu können. Ne? Das heißt jetzt für mich zum Beispiel, ich habe jetzt so viel Muckis jahrelang aufgebaut, ich habe ordentliches Gewicht, immer noch, mit meiner Definition, die ich auch jetzt habe, ich habe jetzt keinen extrem krass tiefen Körperfettanteil, also immer noch in einem gesunden Bereich mit normaler Periode, allem drum und dran, ne? Aber diese Definition, die ich heute habe, hätte ich früher niemals auf eine gesunde Art und Weise halten können, weil auch drumherum gar nicht so viel Muckis gewesen wären, die überhaupt gegen die Haut drücken hätten können, als dass es überhaupt so eine Form geben hätte, wie ich halt heute dastehen kann. Ne? Dementsprechend muss man einfach ganz oft erstmal realisieren, dass zwischen da, wo man ist und da, wo man hin möchte, Jahre stehen, in denen erstmal etwas anderes verfolgt werden muss, bevor man überhaupt schlussendlich da rauskommen kann. Und das ist auch etwas, was wir im Coaching ganz oft sehen, wenn wir die Person dann vor uns haben und dann sagen, ja, okay, das sind Destination Steps und dann sie uns Bilder schickt, ja, und so würde ich gerne mal ausschauen und du einfach weißt, so Maus, ey, da stehen noch so viele Sachen dazwischen, bevor wir das überhaupt erreichen. Das ist nicht mit einer Diät getan, das ist nicht mit, ich verliere jetzt 10 Kilo Körperfett oder so. Nein, da kommen noch so viele andere Phasen dazwischen, wo man ordentlich aufbauen muss, draufpacken muss, den Stoffwechsel auf eine ordentliche Norm bringen muss, wo man von den vielen Cardio wegkommt. Ne? Also ganz viele Themen, über die ich mit euch hier auch regelmäßig quatsche, in meinen Stories oder sonst irgendwo. Ne? Also das sind alles so ganz wichtige Dinge, die man einfach nicht vergessen darf. Und dann ist diese Form, dieses Ziel, was man hat, auch für jeden, absolut jeden, wirklich gesund erreichbar. Aber das klappt halt nicht, wenn man gerade mal, ich weiß nicht, ein Jahr trainiert, nur Diät gemacht hat, nie aufgebaut hat und am Schluss mit 1200 Kalorien und jeden Tag eine Stunde Cardio dasteht und Volumen essen und gefühlt sich alles verbietet und vor dem Auswärtsessen Angst hat. So, ja, das ist dann halt nichts, was man irgendwie sagen kann, okay, jetzt habe ich ein Ziel erreicht und das kann ich jetzt halten, ne? Weil es wird weder das schlussendliche Ziel sein, weil, wie gesagt, so schnell baust du nicht so viel auf. Sowieso, auf Diät sowieso nicht, ne? Und vor allem ist nichts, wo man sagen kann, das ist gesund und das, ja, mache ich jetzt so mein Leben lang, ne? Dementsprechend, ja, wie gesagt, finde ich definitiv auch, also mit der Form, die ich jetzt habe, bin ich voll happy. Aber das ist auch, finde ich, ganz wichtig zum Realisieren, dass ich auch davor im Aufbau es erstmal mal gelernt habe, glücklich zu sein, obwohl ich wirklich so viel mehr Körperfett habe, gell? Wenn ich heute so Bilder anschaue, dann denke ich mir, krass, ich habe mich gar nicht in Erinnerung, dass ich so viel Körperfett gehabt habe, was ich aber heute als sehr positiv annehme, weil ich mir denke und ich weiß, wie kritisch ich früher war und wie gemein ich mich im Spiegel angeschaut habe und ich heute die Bilder anschaue und mir denke, okay, gut, da war schon gut was drauf, ne? Aber ich weiß, dass ich mich währenddessen immer wohler gefühlt habe und erstmal gelernt habe, mich zu mögen, auch ohne, dass ich definiert bin und so, ne? Und das hat mich einfach psychisch und mental auch so viel weitergebracht und so viel mehr in eine gesunde Richtung, wo ich sagen kann, ey, ich liebe Sport, aber Sport ist nicht mein Leben. Und wenn ich heute Pause mache, weil ich mich heute nicht so gut fühle, dann mache ich Pause, gehe nicht mal spazieren, mache absolut gar nichts und fühle mich trotzdem genauso gut, isst genauso viel wie immer, weil es mein Körper braucht und verdient. Und na, das war halt einfach so mit ein großer Prozess und eine Entwicklung in eine Richtung, wo du sagen kannst, ich mache das wirklich mit meinem Körper zusammen für mich und meine Gesundheit. So, das war früher ja nie Thema. Ne? Mir war meine Gesundheit scheißegal. So, Hauptsache, ich habe definiert ausgeschaut und ob das für mich mit Hungern verbunden war und mit 40.000 Schritten, das war mir in dem Moment egal, weil dieser Wunsch nach diesem Ziel so groß war und diese Angst, das zu verlieren, so riesig war, dass ich das halt jeden Tag in Kauf genommen habe, so ungesunde Sachen zu machen. Ne? Und das ist etwas, wovor ich euch immer versuche, eigentlich zu warnen, weil am Schluss macht euch das auf Dauer nicht nur körperlich kaputt, sondern vor allem wirklich auch psychisch. Und ich denke, für jeden wird wahrscheinlich eher eine definiertere Form jetzt etwas sein, wo man sagt, ey, das ist anstrebenswert, aber einfach mit genug Muckis, ne? Dann, wenn du auch stark bist, wenn du gesund bist, wenn du fit bist, wenn du leistungsfähig bist, wenn du am Tag nicht den ganzen Tag dich irgendwie durchschleppst vor lauter Hunger und Heißhunger und dann hast du wieder Fressanfälle und bist wieder frustriert über alles und dann musst du noch das Cardio machen, weil es auch gemacht werden muss und so, ne? Also das sind alles keine Grundlagen, auf der man sagen kann, ja, das ist jetzt meine Form, die ich wunderschön finde und genau so muss ich bleiben, weil genau dann musst du ja deine Umstände werden für immer so bleiben müssen und das ist nichts, was wirklich anstrebenswert ist, wirklich, das kann ich euch echt einfach nur versprechen, aber wenn man eben richtig realisiert, wo stehe ich und wo möchte ich hin und was muss ich dafür wirklich tun und bereit ist, diese Schritte richtig zu gehen, dann wirst auch du an einen Punkt kommen, wo du sagst, ey, ich habe irgendwann mal eine geil definierte Form mit ordentlich Muckis, mit ordentlich Kalorien essen, intuitiv irgendwann, so wie ich das Ganze mache, ohne Cardio oder ohne, dass ich Schritte sammeln muss oder wisst ihr, so, das ist für jeden machbar, aber es ist immer wichtig zum Verstehen überhaupt, wo bin ich überhaupt und erst wenn du das weißt und wo du hin möchtest und wo du dazwischen überall einen Halt machen musst, so dann kannst du überhaupt erstmal in die richtige Richtung loslaufen. Und das ist das große Ding, was den meisten einfach an Wissen und an Selbstreflexion fehlt, als dass sie deswegen immer wieder die falschen Wege gehen schlussendlich. Ja.
Soll ich wieder?
Ja, kannst. Du kannst also, ja für dich beantworten, was für dich lieber ist, bulky oder definierter.
Also persönlich bin ich auch lieber ein Mensch, der, sag ich mal, schon ein bisschen gerne definierter ist. Natürlich, bulky ist jetzt immer die Definition der Form. Wenn man jetzt sagt zum Beispiel, bulky ist für mich, ich schiebe einen ordentlichen Kessel, habe aber breite Arme, ein breites Kreuz. Ja, ein definierter Körper, dann voll definiert, dass du selbst ein Sixpack hast, das kann ich bei mir zum Beispiel sagen, habe ich eigentlich so gut wie nie. Ich habe selbst im tiefsten Körperfettbereich von 4% hatte ich noch einen Bauch, weil einfach bei mir genetisch bedingt da das leider so vorherrscht.
Ja, du musst auch sagen, warum.
Weil ich ja mal 160 Kilo gewogen habe auf meine Körpergröße von 2 Metern und wahrscheinlich auch ein bisschen Haut übrig ist etc. Das sind alles so Themen, die da mit reinspielen. Was mir aber viel wichtiger ist, ist einfach auch zu verstehen, was alles mit zusammengehängt, weil Carmen hat es ja schon so schön erwähnt, du kannst nicht, noch nie Sport gemacht haben, ein, sag ich mal, festerer Mensch sein, also im Übergewicht sein, was den Körperfettanteil betrifft und erwarten, ja, ich mache jetzt eine Diät und sehe dann aus wie einer, der seit 10 Jahren trainiert, 20 Kilogramm Muskulatur vielleicht schon aufgebaut hat, in Anführungszeichen, und dann sehe ich so aus wie die Person. Nein, das ist es nicht. Man muss, um auf einem gesunden Körperfettniveau bei der Frau von 15-25%, sagt man immer so schön.
15 Theorie, ist schon zu wenig, 20.
In der Theorie, man sagt in der Praxis, ist es eher 18-25-20, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und beim Mann sagt man auch in der Theorie zwischen 10-16, dabei ist es 12-18 in der Praxis, damit alles ordentlich funktioniert.
Da, wo man jedenfalls noch eine Periode hat, ganz wichtig, regelmäßig.
Da, wo man auf jeden Fall noch einen ordentlichen Hormonhaushalt hat, sodass alles funktioniert. Braucht man erstmal Muskulatur und wenn du diese Muskulatur noch nie in deinem Leben aufgebaut hast oder geschweige denn lange aufgebaut hast, weil manche, die gehen in den Aufbau und denken nach einem Jahr, ja, jetzt habe ich genügend Muskulatur. Nein, es gibt unheimlich viele da draußen, die sehen wahnsinnig definiert aus, haben wirklich gute Muskulaturgruppen. Die sind vielleicht auch ein bisschen der Trigger für die Leute dann, wenn man Social Media anguckt, weil die dann sagen, guck mal, die Form habe ich durch meine letzte Diät erreicht. Ja, aber dass sie davor 10 Jahre mit Aufbau, Minicut und Co. gekämpft haben, dass sie bis dahin gekommen sind, zeigen sie halt nicht. Und das ist dann immer das Problem, dass die Leute sich mit falschen, sag ich mal, Situationen vergleichen. Und das ist einfach immer das Wichtigste, weshalb wir auch im Coaching immer sagen, guck deine Bestandsaufnahme an. Auf Deutsch gesagt, wo hast du gestartet, wo hast du angefangen, wo bist du jetzt? Jetzt wollte ich niesen.
Gesundheit.
Entschuldigung. Und deswegen sage ich immer wieder auch bei uns im Coaching die Leute, guck erst mal, was hast du überhaupt jemals in deinem Leben an, sage ich mal, Trainingsleistung gebracht? Warst du überhaupt schon mal in einem Aufbau? Und vor allen Dingen auch gerade an unsere Mädels und auch unsere Männer im Aufbau sage ich dann auch, wie lange bist du eigentlich schon im Aufbau? 6 Monate, ja, da kann doch nicht so viel sein wie bei einer Person, die seit 10 Jahren, sage ich mal, hardcore trainiert und davon vielleicht sogar 5 Jahre im Aufbau war.
Deswegen, ja, und das muss man auch sagen, dass die meisten, die gehen in den Aufbau und machen wieder viel zu kurz die nächste Diät. Selbst 5-6 Monate werden nicht reichen im Aufbau, weil dann wirst du als Frau, danach gehst du wieder in Diät, dann willst du nochmal mehr abnehmen und du machst dir alles, nicht nur alles wieder kaputt, was du in das bisschen aufgebaut hast. Ne? Also wir Frauen können im gesamten Leben, habe ich eh schon öfter gesagt, 6-11 Kilo nur aufbauen. Das ist nichts in unserem ganzen Leben, wenn alles perfekt läuft. Ne? Und das tut es ja sowieso bei keinem von uns. Und dann machst du dir alles wieder kaputt, was du mühsam aufgebaut hast und fährst deinen Stoffwechsel wieder mehr runter, weil da wieder eigentlich dein Körper sogar erstmal so in dem Mood ist von langsam vertraue ich dir bald wieder und dann kommst du wieder, zack, boom, nächste Klatsche und ne, das wird alles in die Richtung ja auch immer noch mal schlimmer.
Und das Problem ist dann auch, dann macht man sich gerne auch noch von Konfektionsgrößen bei irgendeiner Marke XY abhängig, weil man dann sagt, hey, ich gehe mal zum um eine Modemarke zu nennen, vielleicht mal zu dem Sportbrand oder zu der Modemarke hin, kauf mir ein Oberteil in S und das passt
perfekt. Alter, Taylor Way, da komme ich nicht mal in L rein.
Und dann gehst du zur nächsten Marke und die, da passt auf einmal nur noch in XL rein. Ja, hey, das ist eine Konfektionsgröße einer Marke, die auf Deutsch gesagt guckt, wie es passt. Ich habe schon von so vielen Mädels auch in unserem Coaching gehört, wo es dann hieß, ja, in der einen Marke passe ich in S rein, in der nächsten Marke brauche ich eine L und das sieht immer noch durchsichtig aus. Bei Weiß, wo ich dann sage, ja, deswegen sollte man sich nie von irgendwelchen Klamotten abhängig machen. Deswegen ist es ein Konsumgut, wo man sagt, okay, wenn ich nicht mehr reinpasse, weg, nächste her. Es gibt so viele Möglichkeiten, dann die alten Klamotten zu spenden, wenn sie dann nicht kaputt sind. Andere Leute freuen sich wieder drüber. Deswegen kann ich nur immer wieder sagen, man sollte nie sich von irgendwas anderem abhängig machen, außer dem eigenen Wohlbefinden und das Wohlbefinden nicht zu definieren über sein Aussehen, sondern wie dein Körper dir auch signalisiert, bist du vital, bist du gesund und vor allen Dingen kannst du auch sowas wie schlafen, Leben genießen und vor allen Dingen Lebensqualität aufbauen. Ich habe leider sehr oft mitgekriegt, wie sich Leute von irgendwelchen Klamotten abhängig machen und sagen, ach, jetzt muss ich meinen ganzen Kleiderschrank aussortieren, weil ich in nichts mehr reinpasse, wo ich mir denke, ja, wenn du in XS reinpasst mit 1,70 Meter Größe, würde ich mir Gedanken
machen. Dann ist da hinten auf alle Fälle keine Kiste.
Ja, dann ist keine Kiste da und dann ist keine Rückendefinition vorhanden, weil du keinen Rücken besitzt in Form von Muskulatur. Und wenn die Arme in Anführungszeichen schon abgeschnitten sind, obwohl du auf Deutsch gesagt nicht mal einen Übergang von der Schulter zu einem Bizeps hast, dann würde ich mir Gedanken machen, warum du nicht einfach eine Nummer größer nimmst. Und meine Frau hat einen schönen Wecker an.
Ja, wir haben heute keinen Call. Ja, und was man ja auch nicht vergessen darf, je länger du trainierst, desto besser wird auch deine Muskelqualität. Ganz am Anfang, die ersten Jahre, baust du viel mehr Muskelvolumen auf. Also im Sinne von, ja, das halt da, wenn du im Aufbau bist und so weiter, schon einiges an Volumen da ist. Und wenn du dann eine Diät machst, dann wird man erstmal wieder sehen, wie viel da schlussendlich wirklich eigentlich an Volumen wegfällt, zusammenfällt. Und du dann wieder in Klamotten reinpasst, wenn du wirklich runterschreddest, wo wieder in der Kinderabteilung einkaufen gehst. So, und das hatte ich erlebt nach 8 Jahren Training. Ne? Und das ist einfach schon echt krass. Leute unterschätzen einfach, wie lange es dauert, wirklich nicht nur Muckis aufzubauen, sondern so eine Qualität aufzubauen, die schlussendlich wirklich eine ordentliche Diät mit einer ordentlichen Definition so überleben, dass du da stehst, wirklich als nicht nur wieder abgemagert, ne? So wie ich es erlebt habe nach meiner Prep, wo ich mir gedacht habe, so Junge, ich war der Meinung, da bleibt mehr übrig. So, und dann die bittere Realität ist einfach, dass du dran stehst und dir denkst, so ja, okay, das ist schon echt sehr bitter und traurig, dass da jetzt einfach nur noch so wenig Quad ist und so wenig Po und so, ne? Das war für mich auch eigentlich gut zu sehen, ne? Weil ich nicht gedacht habe, dass es so für mich doch so dünn endet. Und das war ja nicht das, was ich eigentlich wollte. Am Schluss wollen wir ja trotzdem stark ausschauen und fit und sportlich und nicht, dass da hinten die ganze Kiste wieder flöten geht. So. Und das ist halt etwas, was viele realisieren müssen. Das braucht Zeit. Das klappt nicht von heute auf morgen und das klappt nicht im dauernden Defizit mit nur 1800 Kalorien rumkrümpeln und ganz viel Cardio. So, das ist nicht the way to go und vor allem auch nicht das, was dich am Schluss mit Spaß dahin bringt, weil Spaß wirst du irgendwann dann haben, wenn du auch verstanden hast, wieder auf deinen Körper zu hören, mit ihm zu arbeiten und die Reise mit ihm gemeinsam zu gehen, mit einem Leben, was drumherum auch noch stattfindet, so, weil wenn die Reise dein Leben nur noch ist und die Reise so zwanghaft und voller Druck ist, wo du den ganzen Tag oder dieses bisschen Freizeit, was irgendwo noch da ist, nur dafür brauchst, ins Gym zu gehen, Schritte zu sammeln, dein Cardio zu machen, Meal Prep zu machen und alles irgendwie drumherum perfekt zu machen. Ja, pro Mahlzeit, dann haben wir das, was ich jahrelang leider erlebt habe, wo du dein Leben nicht genießen kannst, weil du die Sachen nicht machen kannst, ne? Weil du nicht einfach auf den Geburtstag gehen kannst und da ein Stück Kuchen essen kannst oder bei der Oma mal vorbeigehen kannst oder ich weiß nicht, ich war nicht spontan, ich war nicht flexibel, ich brauchte überall meinen Meal Prep, ich wisst ihr, so, das macht absolut keinen Spaß und das kann ich euch einfach nur ehrlich sagen, weil ich das jahrelang selber so erlebt habe und meine beste Form habe ich dadurch definitiv niemals erreicht, niemals und das wäre auch niemals möglich gewesen, weil, wie gesagt, ich da nicht mit meinem Körper gearbeitet habe und das dann sowieso immer zum Scheitern verurteilt ist. Das Halten funktioniert dann nur, indem ich eben ungesunde Sachen mache, gegen ihn arbeite und versuche eigentlich, wie soll ich sagen, die Signale, die er mir schickt, gekonnt zu ignorieren und irgendwelche Systeme drumherum mir aufzubauen und Routinen, die mir helfen, die Signale weiter besser ignorieren zu können. So, und das war mein Leben. Und wenn ihr euch das mal jetzt so vorstellt, wenn ich euch das so erzähle, denkt ihr wahrscheinlich auch so, ja, das klingt eigentlich schon echt scheiße, ne? Klingt unfair und gemein und nicht richtig. Aber wenn man dann mal sein eigenes Leben anschaut und das schaut, was man macht gegen seinen Heißhunger oder gegen seine Fressanfälle oder wie immer seinen Körper behandelt und mit dem ganzen Einsparen und Rausschieben, da wird man erstmal merken, aber eigentlich ist genau das, was die meisten in ihrem Leben machen. Sie versuchen Signale einfach durch irgendwelche verschiedenen Routinen gekonnt weiter, besser, einfacher ignorieren zu können. Und das ist nichts, worauf man schlussendlich wirklich eine gesunde, beste Form von sich aufbauen kann. Das muss man einfach ganz ehrlich realisieren. Ja. Gibt es da noch von dir was anzumerken?
Boah, da könnte man jetzt Stunden drüber referendieren, deswegen.
Aber ja, das ist mein Podcast schon sehr voll.
Ja, deswegen können wir vielleicht ja noch mal ein späteres Mal drauf eingehen, wenn die Leute noch mehr Interesse haben.
Ja.
Weil wenn man da alles jetzt rauspackt, dann kann man noch rübergehen, dass sich Leute mit Wettkampfathleten vergleichen, die ihr Leben teilweise dafür opfern. Oder wie man dann teilweise am Sterbebett erzählen kann, was man gemacht hat. Hey, ich habe da die und die Methoden gehabt, um Schritte zu sammeln, während ich eigentlich 12 Stunden gearbeitet habe und lauter solchen Mist. Also kann man nur immer wieder sagen, ist traurig, wie sich die Menschen selber, sage ich mal, fast schon sezieren, was ihr Sozialleben betrifft.
Gut, würde ich sagen, machen wir noch schnell ein paar schnelle Fragen. Zughilfen, ja oder nein? Griffkraft ist nicht sehr gut, sollte also eigentlich trainiert werden, aber limitiert auch. Also Zughilfen immer. Immer. Leute, wenn ihr ohne Zughilfen trainiert, dann werdet ihr nie an euer Limit kommen, weil eure Hände, selbst wenn eure Griffkraft nicht schlecht ist, euer Po wird immer mehr Kraft haben, hoffe ich doch. Wisst ihr, wie ich meine? Oder euer Lat wird mit der Zeit mehr haben. Also ich habe da schon mal eine Episode dazu gemacht, da könntest du gerne mal in die reinhören. Ich glaube, da ging es über Gym Equipment und wie gesagt, ihr könnt es mittlerweile sogar in diesem Podcast oben irgendwo die Sachen eingeben in die Suchleiste und dann sucht es euch alles raus. Also da gibt es schon Episoden dazu, wie ich sie anwende, auf was ihr achten wird, aber definitiv Zughilfen gehören ins Beintraining, gehören ins Rückentraining, bei diesen zwei Sachen wirklich ein absolutes Muss, ansonsten werdet ihr nicht ans Limit kommen und wer nicht ans Limit kommt, dessen Muckis werden auch nicht wachsen, die schlussendlich am Ende ja eigentlich auch wachsen sollen.
Vor allem nehme ich das ganz gute Hacks, wo man auch mit den Zughilfen sich schnelle Möglichkeiten schaffen kann, auch am Kabelzug zum Beispiel, eine Seithebevariante oder dergleichen zu machen, wodurch man mit Kickback-Schlaufen sich vielleicht schwer tut, wo man sich mit einer Zughilfe leichter tut.
Yes. Gut, dann machen wir die, geht auch noch ganz schnell im Aufbau. An einem Tag 1500 Kalorien drüber, ausgleichen oder weitermachen wie gehabt? Kannst du ja mal beantworten.
Also wie gehabt weitermachen, weil wenn du mal zu weit im Überschuss warst an einem Tag, sollte man abhaken, weil wenn du dann anfängst da auszugleichen, kannst du auch gleich wieder anfangen, wenn du Tage hast, wo du mehr Aktivität hast, mehr zu essen oder weniger zu essen, bei Tagen, wo du weniger Aktivität hast, du merkst gerade diesen Sarkasmus im Aussagebereich. Denn im Grunde genommen würdest du nichts Messbares machen und vor allen Dingen würdest du deinen Körper versuchen zu bestrafen und dergleichen. Und da kann ich nur immer wieder sagen, nutze den Überschuss, den du da aus Versehen gemacht hast, um daraus zu lernen und die Energie ins Training zu stecken.
Ja, abhaken und einfach weitermachen, genau. Das ist immer das Beste. Weil am Schluss führt dich einfach Restriktion dazu, dass es wieder passiert und am Ende haben wir dann nicht einen Aufbau, sondern wie bei mir dieses Unkontrollierte, oh mein Gott, jetzt habe ich es voll übertrieben, am nächsten Tag muss ich es wieder einsparen, dann habe ich es wieder voll übertrieben und am Ende ist es kein kontrollierter, dauerhafter, guter, kleiner Überschuss, der uns immer mehr Leistung gibt, sondern eigentlich ein Überessen, meistens mit Lebensmitteln, die jetzt, ich will nicht sagen, dass die schlecht sind, ne? Aber meistens passiert sowas mit Sachen wie Schoki oder Chips und so Sachen. Halt, ne? Und dann die Restriktion führt wieder dazu, dass an dem Tag wieder viel weniger reinkommt, man viel weniger Leistung hat oder noch mehr versucht, es wieder zu verbrennen. Ne? Und am Ende landet man mit einem Teufelskreislauf, in dem ich jahrelang war. Und das kann man, auch wenn eine Zunahme passiert, niemals als Aufbau abstempeln, sondern außerdem als Essstörung. Außerdem fängt man
dann wieder an, im Aufbau teilweise 3 Stunden Cardio zu machen oder in Anführungszeichen.
Deswegen meine ich, das ist kein Aufbau. Ja, ne?
Irgendwann schrottest du auch deine Verdauung, wenn du dann wieder einsparst und dann im einen Tag 1500 zu viel, 1500 zu wenig. Was soll deine Verdauung dann signalisiert bekommen, keine Ahnung, was hier los ist, einen Tag tue ich mal überproduzieren und habe dann den Blähbauch des Todes, bei dem anderen Tag tue ich Darmbakterien produzieren für 1500 weniger und da esse ich 3000 mehr, weil ich dann wieder einen Teufelskreis habe und dann hockst du abends da und hast das Gefühl, dass du dich gleich übergeben musst.
Ja, das machen wir jetzt noch ganz schnell. Was sagst du zum Proteinfasten? Welche ehrliche Meinung hast du dazu? Ich habe dazu nämlich schon mal eine sehr gute Podcast-Episode gemacht, deswegen werde ich die Frage auch hier jetzt gar nicht beantworten, weil die Episode ist wirklich sehr gut, sehr neutral und ich bin mir sicher, ich bekomme sie kein zweites Mal so neutral hin. Ich habe mich so zusammengerissen, Leute, ihr wisst, was ich sonst vom Fasten halte. Ich habe schon ganz viele Podcast-Episoden sonst auch zum Thema Fasten gemacht, warum Fasten an sich eigentlich nicht gut ist, beziehungsweise auch dieses Thema mit Ewigkeiten Kalorien rausschieben, Frühstücken und so. Also ich habe da schon sehr viele Episoden dazu. Die könnt ihr euch gerne anhören. Auch zum Proteinfasten habe ich genauso eine Episode gemacht. Wie gesagt, die ist sehr, sehr neutral. Wirklich, ich habe mich so bemüht, jegliche Seiten ehrlich, freundlich und neutral zu beleuchten. Das schaffe ich kein zweites Mal so. Genau. Dann...
Kommt noch was mit Ernährungsformen, dann wird es noch interessanter.
Ja, jetzt haben wir schon 39 Minuten. Das ist noch eine schnelle Frage. Ist dein Training mit länger als 3 Stunden umsonst? Maus, ihr bekommt immer eine ehrliche Antwort hier und manchmal muss sie auch knackig sein. Aber was machst du 3 Stunden? Niemand muss 3 Stunden trainieren, niemand kann 3 Stunden trainieren. Es macht keinen Sinn. Es bringt dir mehr Schlechtes als Gutes. Wirklich, du machst in der Zeit mehr kaputt, als du irgendwie tarnetsch, wenn du einfach heimgegangen wärst. So. Ein ordentliches Training, je nachdem, was man für einen Split macht und so weiter. Ich mache maximal überall 2 Sätze. Mehr als das gibt's bei mir gar nicht. Weil wenn 2 Sätze am Limit waren, Junge, du kriegst keinen 3. Satz her, der wirklich nochmal so produktiv und effektiv ist, dass der wirklich was bringt. Das ist dein Kopf, ist dann schon, geht einfach nicht, ne? Und ich mache 4, 5 Übungen maximal. Und das auch nicht alles mit Unterkörper. Ich mache dann auch zum Beispiel noch Rücken oder Schulter so dazu, ne? Split-technisch, wie gesagt, das müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, weil da braucht jeder sowieso was ganz anderes und ganz viele brauchen auch undefinierbare Splits. Also bei uns im Coaching haben viele Splits, die kannst du nicht definieren. Es gibt viel mehr als OK, UK oder GK oder sonst was. Es gibt alles, was am Schluss Sinn macht und man kann auch so vieles miteinander kombinieren, wenn am Ende muss einfach das Volumen passen, die Regeneration muss da sein, um das Ganze eben auch, wie gesagt, wegregenerieren zu können. Da gehören viele Faktoren mit dazu, aber am Ende, ja, wie gesagt, trainieren alle bei uns so anders und unterschiedlich, weil jeder woanders steht und woanders hin möchte. Aber am Ende ist ein Training mit so wenig Übungen und so wenig Sätzen in Anführungsstrichen in so 60 bis 90 Minuten durch. Du komplett am Ende, Banane, körperlich durch, hirntechnisch durch, Muckis durch, alles durch. Und das ist mehr als genug und mehr als richtig, weil es geht nicht darum, dass du Erschöpfung spürst im Sinne von, Junge, ich kann jetzt gar nicht mehr so, sondern wie soll ich sagen, ich glaube, ganz viele machen viel zu viele Übungen, viel zu viele Sätze und das ist am Ende halt alles einfach nur Junk-Volume, einfach nur Sätze, die vielleicht jetzt im Sinne von dem, dass sie anstrengend waren, anstrengend sind, aber halt weit weg vom wirklichen totalen Muskelversagen, weil das auch, wie gesagt, irgendwann auch vom zentralen Nervensystem her gar nicht überhaupt möglich ist, so viel, so lang zu schaffen, wisst ihr, wie ich meine, deswegen nein, Maus. Also ein ordentliches Training ist viel schneller fertig und wird dich viel mehr ans Ziel bringen, wie was auch immer du in 3 Stunden machst. Nimm es nicht böse, aber mach mindestens, also die Hälfte ist noch wirklich ein sehr, sehr langes, ordentliches Training und bedarf danach auch ordentlich Rest und Pause dazwischen, weil ansonsten passt irgendwas nicht, ne? Wie ich so oft sage, wer nie Pause braucht, das ist auch sehr, nicht fies gesagt, ne, aber es ist einfach ehrlich so, wer nie Pause macht im Krafttraining, der hat noch nie in seinem Leben ordentlich trainiert. Da muss ich mich selber auch mit reinnehmen. Ich habe jahrelang nie Pause gemacht. Ich habe hart trainiert, aber nicht so hart, dass es mich auch wirklich vorangebracht hätte, weil dann hast du Muskelkater, dann kannst du nicht aufs Klo runtersetzen, dann kannst du nicht am nächsten Tag schon wieder Beine trainieren oder wieder Vollgas joggen oder sonst etwas. Das funktioniert nicht. Und der Schlüssel liegt darin, weniger zu tun, aber dafür mehr vom Richtigen und in dem wenigen so eine Intensität reinzulegen, dass es auch wirklich Veränderung schafft. Und diese Veränderung passiert immer nur, wenn wir neue Grenzen schaffen, neue Reize setzen und Dinge tun, die wir davor nicht getan haben. Und das klappt nicht, wenn man jeden Tag das Gleiche macht, gleich schwer, nie stärker wird, viel zu viel vom Körper verlangt, ihm noch zu wenig Essen gibt. Und ne, das ist so etwas, da kommt man am Schluss genau an das, wo ich jahrelang war und wo auch ganz viele auch im Gym sind, die ihr jeden Tag seht. Die sind immer da, die kommen immer, die ziehen immer ihr Training durch, die halten sich an ihre Ernährung, die achten auf ihre Proteine, aber sie verändern sich halt nicht, ne? Und am Ende hast du Jahre, wo du so viel reingebuttert hast, so viel Zeit, so viel Arbeit, so viel Schweiß, so viel Liebe, so viel Energie, so viele Sachen auch drumherum vielleicht aufgegeben hast, für das, dass am Ende aber nie da ankommen bist, wo du eigentlich ankommen wolltest, so, weil, wie vielleicht am Anfang, wo wir drüber quatscht haben, du nie verstanden hast, wo du gerade stehst und wohin du gehen musst, um schlussendlich überhaupt an dein echtes Ziel kommen zu können. Ja. Du? Warum lachst du immer?
Alles gut. Ich
du hast
dich
die Frage vorher beantwortet.
Ja, ich lasse dich immer fertig referendieren.
Ich fühle mich aber gemobbt in meinem eigenen Podcast,
nein,
wenn sie mich auslachen.
Nicht. Ich höre einfach nur zu, um dann
und auch mich aus.
Und entsprechend dann auf jeden Fall auf die Punkte einzugehen, wo ich nicht ganz deiner Meinung immer noch. Bin. Ich lache dich nicht
doch, aus. Ich lache mit dir.
Yeah, alles gut. Nee, zum Beispiel das mit den zwei Sätzen, das hängt immer ab. Wenn du noch Anfänger bist oder, sagen wir mal, gerade am Anfang deiner Reise bist, dann kannst du auch drei Sätze machen. Das heißt jetzt nicht, dass du, wenn du drei Sätze machst, dass du kompletter Nonsens trainierst oder sowas. Das ist alles nicht das Thema. Was man halt damit meint, wenn du beim zweiten Satz zum Beispiel mehr Wiederholungen schaffst, mehr Gewicht machst als beim ersten Satz und du eigentlich immer ans Muskelversagen trainierst, dann läuft irgendwas falsch. Dann ist entweder die Pause mit einer Stunde dazwischen zu lange, wenn ich das übertrieben gesagt sagen darf, oder in Anführungszeichen, du bist nicht ganz am Limit. Und deswegen sollte man eigentlich versuchen, das Training immer kurz und knackig zu halten. Das heißt auch die Pausen nicht zu sehr auszudehnen, so effektiv zu nutzen, wie sie sein sollten. Und dann bist du maximal bei 2 Stunden mit Warm-up und Cooldown so gesehen dabei und kannst dann nach Hause gehen, weil was bringt es dir, wenn du auf einen toten Muskel drauf rumhaust, dann verbrennst du nur wieder Muskulatur, bevor du effektiv trainierst. Vor allen Dingen fehlt dir dann auch die, sag ich mal, Nahrung zwischendrin in Form von einer Versorgung, dass der Muskel überhaupt so viel Bausteine bekommt, dass er weiter wachsen könnte in der Regeneration. Und das ist nämlich immer das, was viele nicht, sag ich mal, realisieren wollen. Der Muskel wächst in der Regeneration nicht während dem Reiz, also nicht während dem Training wird dein Muskel mehr, sondern erst dann, wenn er eine Belastung erfahren hat, die für ihn zu viel war, und das ist nahe dem Muskelversagen, dann kann er an dem Pausetag zum Beispiel lernen, okay, ich baue jetzt mehr von meinen Bausteinen auf, damit ich diese Belastung vom letzten Mal locker schaffen kann. Oder lockerer schaffen kann. Und dann braucht er halt auch diese Zeit zum Aufbauen. Du kannst auch nicht erwarten, dass du eine Wand streichst und danach sofort wieder mit der Hand rangehen kannst und nicht eine weiße Hand zum Beispiel hast, wenn du die weiße Wand streichst. Das ist halt immer so ein Thema, man muss auch die Zeit mitnehmen, um entsprechend dann auch alles passend zu haben. Deswegen gibt es Trocknungszeiten bei einer Farbe, deswegen gibt es auch Trocknungszeiten bei deinem Körper. Du gehst auch nicht aus der Dusche raus, ohne dich abzurubbeln und bist dann sofort wieder trocken. Das sind einfach so Sachen, deswegen muss man eine regenerative Phase auch wahrnehmen, weil das gehört dazu. Und daher kann ich nur immer wieder sagen, 3 Stunden Training sind viel zu viel. Und deswegen sollte man auch bei schon teilweise 1,5 Stunden mit einem Intra und Co. arbeiten, um den Körper ordentlich zu versorgen, damit du überhaupt nahe deiner Leistungsgrenze bleiben kannst und nicht auf Deutsch gesagt einen starken Abfall hast. Weil, also wenn ich es von mir jetzt nehme und übermünze, dann ist es so, wenn ich nach der 3. Übung nicht mich ordentlich mit irgendwas versorge, bin ich kurz vorm Umkippen und schaffe bei den letzten Übungen 3, 4, 5 fast gar nichts mehr an der Leistung, die ich sonst schaffe.
Ja, und ich glaube, man muss an der Stelle einfach auch ehrlich zu sich selber sein, weil ich habe früher auch, na jetzt so lange habe ich nie trainiert tatsächlich, weil das hat echt wirklich, das macht gar keinen Sinn so, aber wenn man sich so anschaut, warum man vielleicht so lange trainiert oder auch vielleicht so lange noch drumherum Cardio macht oder Schritte sammelt, dann ist es ganz oft eben wieder dieser Wunsch abzunehmen, schneller Fett zu verlieren oder vielleicht auch, bei mir war es auch ganz lange, dieses Wissen von, ich habe mich ernährungstechnisch sowieso nicht unter Kontrolle und ich brauche diesen großen Puffer, ja, weil ich weiß, ich werde es wieder versauen, ne? Und da habe ich schon sehr viele Podcast-Episoden zu diesen Themen gemacht und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man sich selber auch ein bisschen reflektiert und sich selber auch mal, ja, kritische Fragen stellt, weil dann wird man erstmal rausfinden, warum mache ich das überhaupt? Und meistens weiß man, dass gewisse Dinge einfach doof sind, man weiß, dass es falsch ist, es fühlt sich falsch an, es fühlt sich einfach an, man merkt, das ist nicht das Richtige und ich tue mir damit eigentlich gerade gar nichts Gutes, ne? Aber genau dann sollte man viel mehr realisieren, dass man sich so hinterfragt und rausfindet, warum mache ich das gerade und was in mir drin bewegt mich dazu, das jetzt so durchzuziehen, vor was habe ich Angst, was möchte ich ausgleichen? Und dann wird man erstmal rausfinden, okay, wo sind überhaupt meine ganzen Baustellen? Und ich würde dir sagen, mit den 3 Stunden, ich weiß nicht, wie oft du die Woche ins Training gehst, aber ey, wenn du ins Coaching kommen würdest und wir würden diese 3 Stunden aufteilen auf 3 Einheiten die Woche, ich schwör's dir, du würdest 1000-mal mehr Progress machen, wie auch immer du jetzt gerade dein Training mit diesen 3 Stunden wie oft machen würdest, weil es ganz eine andere Intensität kriegt, ganz anders auf einem anderen Level stattfinden wird, wahrscheinlich auch übungstechnisch wahrscheinlich ganz anderes sein, ne? Aber das ist einfach so wichtig, dass am Schluss alles zusammenpasst. Und da geht es nicht darum, der am meisten macht, wird am Schluss nicht am besten aussehen. So. Und das war etwas, was ich auch immer gedacht habe, so, ne? Ja, ich muss mehr geben, mehr leisten, mehr tun und so, aber das geht nicht. Vor allem nicht, wenn du deinem Körper dann aber nie auch was zurückgibst, weil wie soll der immer nur leisten und machen und tun und geben und ne, da sein für dich und am Ende bist du derjenige, der ihm immer nur mehr wegnimmt, immer noch mehr machen lässt und das ist so eine Rechnung, die geht halt nicht auf. Und da kommen wir wieder zu dem Thema vom Beginn. Das wird niemals eine Form sein, die du erreichen wirst, die gesund ist und wo du wirklich sagen kannst, ey, das ist meine beste Form, die ist haltbar, da sehe ich mich auch in 20 Jahren noch. Nee, das ist etwas, was einfach durch unfassbar viele Zwänge und Ängste erreicht worden ist, durch sehr viel Restriktionen, sehr viele Verbote, sehr viel von, ich verpasse mein eigentliches Leben drumherum. Und ja, da kann man jetzt noch Ewigkeiten weitermachen, weil da super viele verschiedene Themen mit reinspielen. Aber ich denke, für den Podcast passt jetzt. Da haben wir jetzt 50 Minuten gequatscht und ihr habt schon so viele Episoden von mir. Aber wir werden bestimmt wieder mal eine Fragerunde machen. Die meisten haben wir jetzt eh gemacht. Doch, das ist die wichtigsten haben wir gemacht, sagen wir es mal so. Auch bezüglich dem Thema Bandscheibenvorfall hat jemand noch gefragt. Da habe ich auch schon eine Episode mit Basti. Die kann ich also sehr gerne anhören. Und ja, genau. Ich kann auch aus den anderen noch mal eine zweite irgendwann machen. Aber ich würde sagen, jetzt reicht's mal für den Anfang. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend. Oh, Basti überlegt schon. Abend, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns in der nächsten
Episode.
Oh, wow. Super. Toll. Nochmal ein bisschen motivierender. In der nächsten
Episode.
War das jetzt motivierend?
Ja.
Okay, Leute. Wir hören uns in der nächsten Episode.